1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 sind heute unsere Predigtstelle. Wir wollen heute auf Gottes Botschaft für uns persönlich hören. In Johannes Brief Kapitel 4 werden wir noch ganz viel über Gottes Liebe sprechen, aber wir sehen in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Gott liebt nicht nur, sondern Gott ist auch Liebe in Person. Und als Kinder Gottes, die wir unserem Vater ähnlich sein sollen, sollen auch wir lieben, so wie Gott liebt. Und anders als die Welt es lehrt, die sagt, dass alle Liebe gut ist, gibt es eine Liebe, die Gott hasst. Es gibt eine Liebe, die wir kennen sollen, der wir uns bewusst sein sollen, eine Liebe, die wir, jeder von uns in unserem Leben hat und eine Liebe, die Gott hasst. Und gerade da wir alle mit dieser Liebe umgeben sind, selbst davon betroffen sind, ist diese Botschaft heute für dich relevant. Gott will, dass du diese Liebe kennst, Gott will, dass du weißt, was Gott hasst und Gott will, dass du Gottes Willen kennst. In der Predigt der Titel lautet Sündige Liebe, die Liebe zur Welt. Sündige Liebe, die Liebe zur Welt. Und ich möchte mit euch die Verse für heute lesen aus 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Gott spricht: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr dürft sitzen bleiben, ich will noch kurz beten und dann kommen wir zum ersten Punkt. Danke Gott, dass du zu uns sprichst. Danke, dass dein Wort so klar und deutlich ist, schwarz auf weiß, Herr. Herr, ich bitte dich, dass wir alles, was uns gerade ablenkt, die vergangene Woche, den vergangenen Tag, Herr, aber auch das Wochenende und die Pläne, die wir haben, dass wir alles gerade beiseite legen, Herr, und diese nächste Stunde unser ganzes Herz, unser ganzes Sein, unsere Ohren, unsere Augen, unseren Verstand, dass wir alles auf dich ausrichten, um darauf zu hören, was du uns heute sagen möchtest, Herr. Ich bitte dich, dass wir wirklich klare Augen haben, klare Sicht haben, Herr. Bitte gebrauche ja auch meinen Mund, Herr, um dein Wort wirklich lautstark zu machen, dass es gehört wird, Herr. Ich danke dir, dass du sprichst und dass du lebendig bist. Amen. Wir wollen uns die Predigt Sündige Liebe, die Liebe zur Welt in drei Punkten anschauen. Wir wollen sehen, was diese Liebe zur Welt eigentlich ausrichtet, was sie tut. Und wir wollen uns jetzt anfangs anschauen, Punkt 1, die Liebe zur Welt trennt vom Vater. Die Liebe zur Welt trennt vom Vater. Wir wollen diese Wahrheit, diese Botschaft in Vers 15 sehen und anwenden. Im ersten Satz von Vers 15 sagt Gott: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Gottes Wort spricht in 1. Johannes 2, 15 an die Gemeinde eine Warnung aus, wenn nicht sogar ein Befehl. Und der Befehl lautet an die Gemeinde, an die Gläubigen, ja, auch an die Gläubigen dieser Jugendstunde: Liebe Gläubige der Jugend, liebt nicht die Welt. Das ist Gottes Warnung an dich heute. Und mit anderen Worten, Gemeinde, Gläubige der Jugend, hasst die Welt. Und dieser Befehl kennt in der Gemeinde auch keine einzige Ausnahme. Die ganze Gemeinde soll wissen, dass sie die Welt nicht lieben sollen. Sie sollen die Welt hassen. Und wir sprechen gleich über das Wort Liebe, aber lasst mich im ersten Schritt erklären, was Johannes hier mit Welt meint. Ja, was sollen wir denn nicht lieben? Welche Welt ist eigentlich gemeint? Wenn wir hier von Welt lesen, dann denkt Johannes nicht an die Schöpfung Gottes. Johannes denkt hier nicht beim Schreiben dieser Verse an die schönen Berge, er denkt nicht an die schönen Täler, er denkt nicht an Wolin, den schönen See. Johannes denkt nicht an die vielen schönen Farben der Natur. Johannes denkt auch nicht an die Menschen an sich, er denkt nicht an Familien, er denkt nicht an Freundschaften, er denkt nicht an Schulen, an Universitäten, er denkt nicht an Arbeitgeber. Johannes denkt auch nicht an die Regierung, die nicht zu vergessen Gott eingesetzt hat. Wie sollte man etwas hassen, was Gott selbst eingesetzt hat? Und die vielleicht bekannteste Bibelstelle in Bezug auf Liebe und Welt ist Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber was hat Gott da geliebt? Hat er diesen Pult geliebt? Hat er vielleicht die Pflanze geliebt? Für wen hat Gott seinen Sohn gesandt? In Johannes 3,16 geht es nicht um die Welt, die Schöpfung an sich. Es geht um Menschen, für die Gott seinen Sohn gesandt hat. Für jeden, der glaubt, gibt es Sühnung, Wiedergutmachung für die Sünden. Und deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt. Für die Menschen, die glauben, damit ihre Schulden bezahlt sind. Ja, mit anderen Worten, Gott hat nicht für alle Menschen seinen Sohn gesandt, sondern für seine Kinder, die er liebt. Das ist in Johannes 3,16 gemeint. Und sowohl die gute Schöpfung sollen wir lieben nach der Bibel, genauso sollen wir die Menschen lieben. Wir sollen unsere Feinde sogar lieben, spricht Gottes Wort. Das heißt, Johannes meint hier nicht die physische Welt, die menschliche Welt. Was meint Johannes dann? Welche Welt sollen wir denn hassen, wenn nicht die physische oder die menschliche? Wenn Johannes hier heute, der Johannesbrief allgemein, auch an anderen Stellen der Bibel, wenn es um Welt geht, dann spricht die heutige Bibelstelle über ein unsichtbares System, das wir nicht lieben sollen. Es geht um ein unsichtbares System. Und dieses System, diese Bedeutung von System ist uns Menschen auch gar nicht so fremd. Ja, wenn wir Nachrichten hören, dann hören wir oft von einer Finanzwelt, wir hören oft von einer Sportwelt, einer Kunstwelt, einer Social-Media-Welt. Und hinter Welt, wenn wir von Finanzwelt sprechen, steckt ein gewisses Finanzsystem. Und über dieser Finanzwelt steht irgendjemand drüber. Und der gebraucht diese Finanzwelt, der gebraucht die Strukturen, die Ordnungen innerhalb dieses Systems, um seine Ziele zu verfolgen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt bei der Finanzwelt bleiben, es gibt irgendwie Banken, die wollen mehr Geld haben. Also gebrauchen sie diese Finanzwelt, um ihr Vermögen wachsen zu lassen. Und die Welt, von der Johannes hier heute spricht, die wir hassen sollen, spricht von einem unsichtbaren, gefallenen, bösen System. Über diesem bösen System ist der Menschenmörder, ist der Verführer, der Widersacher, ist der Lügner, Satan. Menschenmörder, Verführer, Widersacher sind nicht unbedingt Titel, die wir von einem Anführer hören wollen. Es ist nicht unbedingt ein Anführer, dem wir dienen wollen, den wir lieben wollen. Und dieses System, in dem wir leben, dieses System, von dem wir umgeben sind, es arbeitet im Interesse Satans. Es steht dem Heilsplan Gottes gegenüber. Das System hier, diese Welt, von der Johannes in Vers 15 spricht, ist eine Welt, ist ein System, das dem Wirken Gottes und dem Willen Gottes entgegensteht. Und um Welt, um System vielleicht auf uns persönlich zu beziehen, Welt meint einen Geist, eine Einstellung von uns persönlich, unabhängig von Gott leben zu wollen. Dieses System, es ist in Rebellion gegen Gott, Gott wird der Rücken gekehrt, wir denken nicht an Gott, wir schließen Gott aus unseren Gedanken aus, wir ordnen uns Satans System unter und versuchen irgendwie ohne Christus glücklich zu werden, Freude zu empfinden. Nochmal zusammengefasst, ja, Welt meint Satans gefallenes und böses System, dessen Fürst er ist, dessen Gott er ist, zumindest machen die Menschen, die unter diesem System leben. Wir machen Satan wie zu einem Gott. Und dieses System, es wirkt gegen das Werk Christi hier auf Erden. Jetzt wissen wir, was Welt ist. Was heißt Liebe? Ja, was heißt es, dass wir diese Welt lieben? Ich glaube, wir würden uns ziemlich fremd fühlen zu sagen, dass wir diese Welt lieben. Und doch spricht Johannes hier genau zu den Gläubigen, zu den Christen. Er sagt, habt nicht lieb die Welt. Niemand von uns würde sagen, dass wir die Welt lieb haben. Aber was ist Liebe? Die Liebe, von der Johannes hier spricht, ist nicht einfach ein Gefühl oder irgendeine Emotion, es ist eine feste Entscheidung, es ist eine Hingabe, Liebe ist eine Zuwendung. Wenn wir etwas lieben, dann lenken wir alle unsere Gedanken, alle Zuneigung, alle Wünsche, alles, was wir sind, unser ganzes Sein, diesem einem Objekt, das wir lieben, zu. Und diese Liebe hier ist eine Liebe, die bereit ist, alles für dieses Objekt der Liebe, hier die Welt, zu opfern. Und alles und jeder, der dieser Liebe irgendwie im Weg steht, wird als Feind betrachtet. Oder anders formuliert, jeder, der dieser Liebe stört, wird gehasst. Ja, wenn ein Mann und Frau zum Beispiel auf dem Altar stehen und Ja sagen, bis dass der Tod uns scheidet, liebe ich meinen Ehepartner, dann sagen sie gleichzeitig allen anderen Männern und Frauen Nein. Heißt jetzt nicht, dass sie alle anderen Männer und Frauen hassen, aber wenn irgendein Mensch dieser Ehe irgendwie zu nahe kommt, sie kaputt machen will, dann wird diese Person zur Gefahr. Dann wird diese Person als ein Feind betrachtet. Aber wie sieht Liebe vielleicht persönlich bei uns nochmal aus? Wie sieht diese Liebe zur Welt vielleicht praktisch aus? Ein Beispiel aus meinem Leben, ihr müsst es bei euch dann anders anwenden. Ich habe früher sehr gerne Computerspiele gespielt. Ich würde nicht sagen, jetzt nach der Predigtvorbereitung doch, ich hätte früher niemals gesagt, dass ich sie liebe. Ja, es war für mich wie ein Hobby, ist ja gut, ich lerne was, ich habe da Beziehungen, Freunde. Aber es wurde für mich wie zu einer Liebe. Ich habe nur daran gedacht, ich saß in der Schule, habe darüber nachgedacht, ja, was mache ich, wenn ich zu Hause bin, wen spiele ich, wie viele Spiele schaffe ich überhaupt, wie schaffe ich es, sind meine Eltern abends zufällig weg, habe ich nochmal mehr Zeit als geplant. Alles drehte sich um dieses Spiel und meine Eltern wurden zu meinen Feinden. Diese Liebe, dieses Gefühl, von dem Johannes hier spricht, ist dieses, wenn die Eltern plötzlich reinkommen, du bist im Spiel oder bei was auch immer, kannst du bitte das und das machen und du, das ist ja dieses Gefühl, was sie da empfinden, ich hoffe, ihr könnt es nachempfinden, bei was auch immer es vielleicht bei euch ist. Ich hatte das selbst in der Ehe, ja. Ich habe irgendwann angefangen Schach zu spielen und Schachrunden sind ja zeitlich begrenzt und ich habe immer Blitzschach gespielt, 3 Minuten. Und wenn dann Marsha gerade in diesen 3 Minuten kam, ich habe Schach am Ende gelöscht, aber sie wurde für mich wie so eine Feindin. Ich will jetzt hier gerade 3 Minuten, ganz kurz, gleich. Ich habe Schach gelöscht, weil es einfach Liebe zur Welt ist. Es lenkt von dem Richtigen ab. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, dieses Gefühl, diese Abneigung, dieses, da ist ein Feind. Wisst ihr, von dieser Liebe spricht hier Johannes, von diesem Gefühl, was wir in diesem Moment empfinden, wenn uns jemand bei irgendetwas stört, was wir gerade unbedingt machen wollen. Wenn wir jetzt zurück zu 1. Johannes 15 kommen, Johannes schreibt hier, schaut in die Bibel, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Dann sagt Johannes, dass wir diesem sündigen System, diesem vom Satan geführten System und allem, was in dem System ist, was aus dem System herauskommt, schauen wir gleich in Vers 16 nochmal an, wir sollen uns diesem System nicht hingeben, nicht aufopfern, unsere Zeit nicht investieren, Zeit darin nicht verlieren. Und es gibt am Ende vom Johannesbrief nochmal eine ähnliche Warnung, eine ähnliche Richtung, müsst ihr nicht aufschlagen. Johannes sagt, Kinder, hütet euch vor Götzen. Das ist das Letzte, was Johannes hier in diesem Brief schreibt. Kinder, hütet euch nicht vor Götzen. Kinder, hütet euch vor Götzen. Danke. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Diese Welt, sie ist voller Götzen. Und Götze ist nicht nur eine wohlgeformte, verzierte, goldene Statue. Das, was wir vielleicht vor Augen haben. Götze kann alles Mögliche sein. Götze kann deine Karriere sein, es kann ein Job sein, ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, irgendwelche Kleidung, Schuhe, bekannte Freunde, bekannte Familienmitglieder, es kann dein Partner sein, deine Kinder, deine Familie, dein Computer, dein Handy, was auch immer. Deine Bildung, dein sozialer Status, alles kann ein Götze sein. Diese Dinge müssen an und für sich gar nicht schlecht sein, aber wenn irgendwas davon dich irgendwie von Gott wegzieht, sei es dein Beruf, sei es deine Bildung, sei es vielleicht irgendein Besitztum, das du hast, wenn es dich von Gott wegzieht, dann ist es definitiv schlecht, dann ist es definitiv Sünde. Dann investierst du deine Zeit, deine Liebe in etwas Falsches. Es ist auch nicht schlimm zu arbeiten, aber unser Arbeitsplatz soll kein Anbetungstempel werden. Es ist nicht schlimm, etwas zu besitzen, aber diese Dinge, die wir besitzen, dürfen letztlich nicht uns besitzen. Wir dürfen auch gerne in Urlaub fahren, Urlaube planen, aber unser Herz soll die ganze Zeit nicht davon eingenommen sein, wo wir hinfahren und das nächste Mal muss es noch schöner sein und noch länger und noch weiter. Wisst ihr, diese ganze Hingabe, diese ganze Zuwendung, die ganze Anbetung, Liebe, die wir manchmal in Dinge investieren, sie gehört Gott allein. Er ist der Einzige, der wirklich würdig ist, dass wir ihn lieben, dass wir wirklich uns ihm hingeben, wirklich alle Zuwendung ihm schenken. Wenn wir Gott sogar diese Dinge nicht schenken, nicht geben, Hingabe, Zuwendung, dann ist es sogar so, als würden wir Gott beklauen. Wir beklauen Gott in der Liebe, die ihm gehört. Und so sagt Johannes hier in 2,15, diesem ersten Satz, dass wir die Welt nicht lieben sollen. Das heißt, wir sollen in der Welt leben. Wir sind in der Welt, ja, wir können der Welt nicht einfach flüchten, aber wir sollen uns von dieser Welt, von dem, was uns umgibt, nicht beherrschen lassen, nicht treiben lassen. Und wenn wir uns von dieser Welt doch beherrschen lassen, wir werden später noch praktischer werden, wenn wir uns von dieser Welt doch beherrschen lassen, dann entsteht ein Konflikt. Wenn wir diese Welt lieben, entsteht ein Konflikt, der nun im zweiten Teil von Vers 15 folgt. Lasst uns Vers 15 zu Ende lesen. Gott sagt hier, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ich möchte noch zwei weitere Verse vorlesen, müsst ihr nicht aufschlagen, könnt ihr vielleicht notieren, zum eigenen Studium. Wir lesen Jakobus 4, Vers 4, wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. An einer anderen Stelle, in Matthäus 6, 24 oder auch Lukas 16, 13, lesen wir, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Mammon heißt Vermögen, Besitz, Reichtum. Wir können nicht Gott und unserem Besitz dienen. Was wir hier in 1. Johannes 2,15 gelesen haben, ist, dass Gottes Liebe, dass die Liebe unseres Vaters exklusiv ist. Unsere Herzen sind begrenzt. Da ist Platz entweder für die Liebe zur Welt oder für die Liebe zu Gott. Für das eine oder das andere. Das eine verdrängt das andere. Ja, wie so zwei Magneten mit Minuspolen. Ich kriege die einfach nicht zusammen. Die können nicht nebeneinander sein. Das eine drückt das andere weg. Liebst du die Welt, dann schwindet Liebe zum Vater. Liebst du den Vater, dann schwindet die Liebe zur Welt. Wie können wir uns das praktisch vorstellen? Ja, wie sieht dieser Konflikt in unserem persönlichen Leben aus? Was Johannes hier in diesen Versen nicht macht, er unterscheidet hier nicht kategorisch zwischen Christen und Nichtchristen. Er sagt jetzt hier nicht, hier gibt es Gläubige, die Gott lieben, und Ungläubige, die Gott nicht lieben. Auch diese Unterscheidung gibt es in der Bibel. Aber Johannes, er schreibt hier an Gläubige, dass es einen Konflikt im Leben gibt. Und dieser Konflikt ist ein relatives Verhältnis von Liebe zu Gott und Liebe zur Welt in unserem Leben. Ihr könnt euch diesen Konflikt wie so eine Waage vorstellen, ja, mit so zwei Schalen. In der einen Schale ist Liebe zu Gott, in der anderen Schale ist Liebe zur Welt. Und eins von beiden überwiegt. Und die Frage ist, wie steht deine Waage gerade? Ich habe vorhin schon erwähnt, wir fühlen uns vielleicht fremd zu sagen, ich liebe mein Haus, ich liebe mein Auto, ich liebe meine Wohnung, ich liebe mein Handy, mein Computer oder irgendwas. Aber wir müssen uns persönlich wirklich hinterfragen, wo fließt meine Zeit hin, wo mein Eifer, wo mein Neugier, wo fließt meine Lebenskraft, meine Zeit hin? Vielleicht bist du dir fremd zu sagen, ja, ich liebe diese Sache, aber wie viel Zeit investierst du darin? Wie viel Zeit investierst du in, sei es auch die Dekoration deiner Wohnung? Wie viel Zeit investierst du in deine Ausbildung? Wie viel Zeit investierst du in dein Computerspiel, in Musik oder auch in Social Media? Wie viel Zeit verbringst du dort? Würde jemand, der von außen in dein Leben schaut, sagen, ach ja, der liebt das nicht? Oder würde er sehen, wie viel Zeit du da reinsteckst, wie viel Hingabe, mit was für einer Begeisterung du von dieser Sache sprichst, und würde er dann nicht sagen, dass du diese Sache liebst? Liebe zeigt sich an unseren Entscheidungen, unseren grundlegenden Haltungen, ob wir Dinge lieben oder nicht. Und all diese Dinge, die wir statt Gott lieben, verdrängen die Liebe zu Gott. Sie nehmen unsere Zeit, Eifer und alles, was eigentlich Gott gehört, weg. Und ich habe vorhin definiert, dass die Welt das böse System von Satan ist. Vielleicht fragst du dich gerade, was ist denn jetzt eigentlich so böse am Haus, an der Wohnung? Was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn ich Sachen schön dekoriere? Was ist so schlimm an einem guten Beruf, an einer guten Ausbildung? Wo ist das böse System dahinter? Ja, das klingt irgendwie so schwer, so groß. So, wo ist dieses böse System? Wisst ihr, Satans Ziel, und dafür gebraucht er dieses System, ist, dich von Gott wegzulocken. Von der Wahrheit, vom ewigen Leben. Das ist das Ziel, das Satan verfolgt. Er will dich ablenken, indem er irgendwelche materielle Dinge in dein Leben gibt. Er will dich ablenken, indem er dich an irgendwelche Dinge dieser Welt, dieses Systems klammert. Satan will, dass du darüber nachdenkst, wie du vielleicht deine Schulden abbezahlst, statt über die Gemeinde nachzudenken. Satan will, dass du vielleicht darüber nachdenkst, ja, wie kann ich meinen Traumberuf doch noch erreichen? Wie kann ich vielleicht meine Traumbildung erreichen? Manchmal ziehen Leute dafür sonst wo hin, wo es nicht mal Gemeinden gibt. Hauptsache, ich habe meinen Beruf. Satan lässt dich nicht mal über die Gemeinde nachdenken. Satan lässt dich über gewisse Freundschaften oder Kontakte nachdenken, wie du diese noch irgendwie aufrechterhalten kannst, zu irgendwelchen Schulkameraden klicken. Du willst ja nicht irgendwie ausgeschlossen sein von den ganzen Treffen und sonstigen Dingen. Satan lässt darüber nachdenken, wie du vielleicht Spaß haben kannst, wie du dich vielleicht vergnügen kannst. Wisst ihr, die Welt, sie kann uns wirklich einnehmen. Und Symptome dessen sind, wenn wir Liebe zur Welt haben, dass plötzlich das Bibellesen irgendwie anstrengend wird. Oder das Bibellesen wird verschoben, ach komm, ich mach's morgen. Das Gebet wird zu einer Last oder sei es auch einfach nur irgendein Häkchen auf einer To-Do-Liste. Hauptsache, ich habe jetzt hier gebetet. Der Gottesdienst am Sonntag stört plötzlich Wochenendpläne, nimmt Arbeitszeit weg. Geschwister aus der Gemeinde werden irgendwie anstrengend, wenn sie zu dir kommen und fragen, wo warst du eigentlich? Wir haben dich vermisst. Lieder werden langweilig. Warum singt man das eigentlich? Ist doch wozu? Wisst ihr, all das sind Symptome dafür, dass da irgendwie Liebe zur Welt ist. Und deswegen warnt Johannes die Gemeinde, dass wir der Welt keinen Raum in unserem Leben geben sollen. Keinen Raum in unseren Herzen, denn man kann nicht beides lieben. Wäre das Volumen unseres Herzens ein Problem, könnte Gott uns ja auch einfach ein größeres Herz schenken, wo beides reinpasst. Aber das geht, wie gesagt, nicht. Das sind wie zwei Minuspole. Sie streben aneinander vorbei. Das eine wirkt dem anderen entgegen. Die Liebe zur Welt, die Liebe zum Vater, sie passen nicht in dein Herz gleichermaßen rein. Die Welt ist in Feindschaft mit Gott. Und dieses System, wenn wir es lieben, es trennt uns von Gott. Das ist der erste Predigtpunkt. Und dieses System, diese Welt, ist letztlich auch ein System, das Christus kreuzigt. Bis heute. Es wirkt in deinem Leben vielleicht gar nicht so fatal. Ja, okay, ich habe doch jetzt hier nur meine Zeit, ich weiß nicht, sonst wo investiert, aber nicht in der Gemeinde. Ich habe doch niemanden geschadet, ich habe doch nichts kaputt gemacht. Ja, aber Satan hat genau das erreicht, was er wollte. Er hat dich von Gott abgelenkt. Statt Gott zu dienen, statt im Glauben zu wachsen, statt gute Dinge zu tun, hast du einfach Zeit verschwendet. Hast du Gott Zeit geklaut, die er dir gibt. Und im Endziel ist diese Welt, dieses System, eine Welt, die dazu geführt hat, dass Christus in die Welt kommen musste. Dass er am Kreuz sterben musste. Und wie kann man so ein System lieben? Wie kann man so einem System dienen wollen? Wie kann man sich einem System unterordnen, wo der Herrscher Menschenmörder heißt? Deswegen die Anwendung, die erste Anwendung für heute lautet ganz einfach, liebe Gott. Liebe Gott macht Gott zur höchsten Priorität deines Lebens. Und du wirst merken, ja, ist wie so eine Waage, wenn du Gott liebst, dann schwindet auch die Liebe zur Welt. Wenn du weißt, okay, ich habe gerade Probleme mit der Welt, dann investiere dich in deine Liebe in Gott und du wirst sehen, wie die Liebe automatisch von selbst schwindet. Wie die Liebe Gottes deine Liebe zur Welt verdrängt. Wisst ihr, Liebe zur Welt äußert sich auch manchmal in Ängsten, äußert sich in irgendwelchen Sorgen, die unbegründet sind. Und sie alle werden durch Vertrauen und durch Ruhe abgelöst, wenn wir Gott lieben. Aber wie sieht Liebe aus? Wie Liebe Gott hört sich einfach an. Wie können wir das im Alltag praktizieren? Wie können wir darin wachsen? Liebe, wie definiert, ist Hingabe, Eifer, Zeit, Neugier. Gib all diese Dinge, Hingabe, Eifer, Zeit, Neugier, gib sie Gott, wie sie gehören Gott. Und das fordert Disziplin. Aber betrachte dein Leben. Wie sieht dein Leben aus? Ist dein Leben von Liebe zu Gott geprägt? Wie sieht dein Morgen zum Beispiel aus? Was ist das Erste, was Gott von dir hört? Ich glaube, es war Georg Müller oder irgendein anderer. Sehr früh morgens, ja, wenn es hell wurde, haben Leute angefangen zu arbeiten. Gehämmert, gebohrt. Es gab noch nicht so wie wir heute Licht. Und es war ihm unangenehm, dass meistens das Erste, was Gott hört, einfach irgendwelche Hämmergeräusche sind. Er ist immer vor der Arbeit aufgestanden, vor allen anderen, vor dem ganzen Dorf, um zu beten, damit das Erste ist, was Gott hört. Ein Gebet. Was ist das Erste, was Gott bei dir hört? Ist es irgendein Tippen auf dem Handy? Ist es YouTube? Ist es irgendeine Serie, die du morgens anmachst, um irgendwie das Frühstück ein bisschen interessanter zu gestalten? Was hört Gott von dir? Hört er ein Gebet oder hört er dein Handy? Hört Gott von dir ein Danke morgens, dass er dich die ganze Nacht bewahrt hat, dass du nachts nicht einfach schlafen geblieben bist? Dankst du Gott, dass er Gnadenzeit hinzugefügt hat, weitere Minuten, weitere Stunden, wo nicht nur Ungläubige gerettet werden können, sondern auch du geistig wachsen kannst in deiner Liebe zu Gott? Was ist das Letzte, was Gott von dir hört vor dem Schlafengehen? Wie sieht deine stille Zeit aus? Womit sind deine Gedanken im Alltag beschäftigt? Worin fließt deine Zeit, dein Talent, deine Hingabe, die natürlichen Gaben, die Gott dir gegeben hat? Worin stillst du deine Neugier? Ja, wir alle sind ja irgendwie für irgendwas neugierig. Womit stillst du deine Neugier? Und wächst du deine Neugier für Gott überhaupt? Die erste Anwendung ist ganz einfach. Liebe Gott. Wie es praktisch aussieht, können wir gerne auch nach der Predigt noch weiter besprechen. Aber gehen wir weiter zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Liebe zur Welt von Gott trennt. Liebst du die Welt, dann schwindet die Liebe zu Gott in deinem Leben. Und all die Probleme, die damit einhergehen, wachsen. Und der zweite Punkt der Predigt ist nun, wenn dich der erste Punkt noch nicht davon überzeugt hat, die Welt nicht zu lieben, der zweite Punkt der Predigt, das zweite Grund, die Welt nicht zu lieben, lautet: Die Liebe zur Welt ist nicht vom Vater. Zweitens, die Liebe zur Welt ist nicht vom Vater. Lasst uns hierfür Vers 16 lesen. Gott sagt: Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Der Hauptsatz in Vers 16 sagt, dass alles, was in der Welt ist, nicht vom Vater ist, sondern von der Welt. Und alles meint wirklich alles. Alles, was um uns herum ist, in diesem System, in diesem gefallenen, kaputten System, wenn du davon Gebrauch machst, es gibt keinen Weg, wie du mit irgendetwas aus dieser Welt Gott auch nur irgendwie dienen kannst. Es gibt nichts, worin du in deiner Liebe zu Gott wachsen kannst, wenn du dieses System, diese Welt missbrauchst. In 1. Johannes 1,5 heißt es, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Gott ist vollkommen heilig, vollkommen fern von aller Sünde. Gott versucht nicht, aber diese Welt, sie versucht uns mit allen Mitteln, die sie hat, uns zur Sünde zu bringen. Weil die Welt, dieses System, Satan, ganz genau weiß, dass Sünde uns von Gott trennt. Satan hat 1. Johannes 2,15 sehr gut studiert. Er weiß, Liebe zur Welt trennt uns von Gott. Und deswegen versucht uns die Welt auf verschiedensten Wegen, auf verschiedensten Mitteln irgendwie einzufangen, damit wir in unserer Liebe zu Gott abnehmen. Wir leben in dieser Welt, wir sind umgeben von der Welt, deswegen ist diese Botschaft für uns so relevant. Und diese Welt, sie macht es uns wirklich nicht einfach, Gott zu lieben. Das Schöne ist, dass die Welt uns, auch wenn sie es abhalten kann, sie kann uns nicht vollständig wegziehen. Auch davon spricht Johannes am Ende seines Briefes. Auch in Philipper 1,6 lesen wir, dass wenn Gott sein Werk in jemanden beginnt, der es auch vollbringen wird. Ein Christ kann sein Heil nicht verlieren, aber wie die Waage im ersten Punkt verdeutlicht hat, kann die Welt uns Raum im Herzen klauen, Raum im Herzen einnehmen. Sie kann uns zu glaubensschwachen Christen machen. Satan kann uns zwar nicht besiegen, aber er kann uns sehr stark schwächen. Und so nennt Johannes der Gemeinde drei Kräfte, drei Neigungen, drei Kanäle, drei Kennzeichen von der Liebe zur Welt, aus welcher Perspektive man das auch betrachten möchte, die uns bewusst sein müssen. Wir müssen die Strategien des Satans kennen. Ich bin über Thomas Brooks gestolpert. Er hat einmal geschrieben, ein Puritaner, dass es vier Dinge gibt, die wir als Christen studieren sollen. Mit den ersten dreien habe ich gerechnet, mit der vierten nicht. Er sagt, wir sollen Jesus Christus studieren, Gottes Wort, das eigene Herz und das vierte, Satans Strategien. Von den vier Dingen, von den vier Lehren ist eines Satans Strategien. Und so nennt Johannes hier gleich drei Mittel, drei Kanäle, drei Dinge dieser Welt, des von Satan geführten Systems, die uns gefangen nehmen. Gott lässt uns in Satans Karten schauen, in Satans Strategien, in Satans Fallen blicken, damit wir uns vorbereiten können, in dieser Welt zurechtzukommen. Und schauen uns nun diese einzelnen Fallen, diese einzelnen Mittel an, die der Satan diese Welt gebraucht. Die erste, die Johannes nennt, ist die Fleischeslust. Johannes beginnt mit der Fleischeslust. Manche, wenn ihr unten einen Schlachter schaut, da steht dann auch Begierde des Fleisches, andere schreiben auch Lust des Fleisches. Was ist diese Lust, was ist diese Begierde, die uns gefangen nimmt? Wenn Gott hier über Fleischeslust spricht, dann spricht er nicht über natürliche, körperliche, teils lebensüberlebenswichtige Erregungen. Ja, Gott spricht hier nicht von einem natürlichen Hunger, von einem natürlichen Durst, von einer natürlichen Müdigkeit. Gott spricht auch nicht von einer gesunden Furcht, ja, einer gesunden Angst, die uns davon abhält, irgendwelche Gefahren einzugehen, irgendwie an steile Klippen zu gehen oder nachts irgendwo um 3 Uhr an einem gefährlichen Ort zu spazieren. Das sind gute Regungen, die Gott uns gegeben hat, damit wir hier in der Welt leben können. Gott spricht auch nicht von nicht überlebenswichtigen Gefühlen. Ja? Ein solcher Gefühl ist ein Verlangen nach Intimität. Gott spricht nicht von diesem gesunden Verlangen in einem gesunden Rahmen, einer gesunden Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn Johannes hier von Lust und Begierde spricht, dann spricht er über etwas Unbeherrschtes, über eine widernatürliche Gefühlsregung. Fleischeslust meint deshalb nicht die natürlichen Empfindungen, die aus unserem physischen Körper kommen, sondern er meint die widernatürlichen Empfindungen unseres fleischlichen, sündigen Verlangens. Ja, mir wurden letztes Jahr Weisheitszähne gezogen. Ich bin jetzt dadurch nicht weniger Sünder geworden. Ja, es ist wirklich nicht, ich will damit sagen, nicht das Physische, was uns irgendwie zum Sündigen bringt. Wenn es jetzt komische Vorstellung, ja, wenn ich jetzt hier ein bisschen Fleisch rausnehme und euch zeige, neben dem, dass ihr euch wahrscheinlich ekeln würdet, aber dieses Fleisch ist an und für sich nicht böse. Ja, dieser Pult ist nicht böse, Materie ist an und für sich nicht böse. Gott hat uns gewisse natürliche Regungen gegeben. Aber dieses Fleisch, von dem wir hier lesen, ist unsere sündige, gefallene, in uns innen wohnende Natur, die man nicht einfach herausoperieren kann. Diese sündige Natur ist in einem Kampf mit unserem von Gott gegebenen Geist. Johannes schreibt hier an Gläubige, er schreibt hier an Menschen, die Gottes Geist in sich haben. Er schreibt hier an Menschen, die in sich drin einen Kampf haben. Wenn du ungläubig bist, dann hast du diesen Kampf in dir drin gar nicht. Dann hast du den Geist gar nicht. Dann ist Fleischeslust das, was dich beherrscht. Aber wenn du Gott kennst, wenn du sein Kind bist, dann hast du den Geist in dir. Und dieser Geist, diese sündige Natur, sie streiten. Aber wenn du einfach aufgibst, wenn du die Fleischeslust dich kontrollieren lässt, dich beherrschen lässt, dann kann aus Hunger zum Beispiel Völlerei werden. Ich finde es ein bisschen schade, wenn ich jetzt mein Leben ein bisschen rückblickend betrachte. Weihnachten war für mich vor einigen Jahren einfach so ein Tag, wo ich weiß, okay, ich kann mich hier heute zustopfen. Ja, so ein Cheat Day. Heute kann ich alles essen. Am Ende ging es mir so schlecht, dass es Fleischeslust, ja, sich einfach zustopfen zu wollen. Gott hat uns Hunger gegeben und wie oft missbrauchen wir diesen Hunger einfach, um Dinge zu essen, die uns einfach überhaupt nicht gut tun. Ja, aus Durst kann auch Trunkenheit werden. Auch hier, ich denke, seit ihr, oder das ist so mit ein Grund, warum ich zum Beispiel gar keinen Alkohol trinke, irgendwann gesagt habe, hier ist eine Grenze. Wir waren mal mit der Familie so einen Geburtstag feiern und die meisten waren Autofahrer, ich war kein Autofahrer und auf so einem Gerichtsrestaurant, wie auch immer, da gab es so einen Shot am Anfang, so ein, keine Ahnung, wie man das nennt, Appetizer, oder wie nennt man das? Aperitif, ach, wie auch immer. Es gab so kleine Shots, ja, alle Autofahrer, ich so, und dann kamen irgendwie alle zu mir. Ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich so, ja komm, ich habe dann zwei getrunken, was soll schon passieren? Aber auf leeren Magen, ich habe generell nicht oft getrunken, es hat doch angeschlagen, da waren Ungläubige dabei, ich war einer der Gläubigen und ich wurde gebeten zu beten, ja, für das Essen zu danken und ja, meine Mama hat mir am Ende gesagt, Eduard, das war kein gutes, also es, man hat einfach gehört, das ist ein verwirrtes Gebet, weil wisst ihr, sich einfach ohne Gedanken zu machen, einfach, ist jetzt nicht viel, aber es hat gereicht, für mich zumindest, einfach unkontrolliert zu sein, unbeherrscht zu sein, einfach irgendwie schon so, meine Gedanken waren schon gehemmt. Es ist in dem Moment, habe ich einfach den Kampf aufgegeben und gesagt, ach komm, passiert schon nichts. Und wisst ihr, das passiert, wenn wir das Fleisch, diese Fleischeslust uns beherrschen lassen. Andere Dinge, aus Schlaf kann irgendwann Faulheit werden, wenn wir unseren Schlaf zu sehr lieben. Aus unserer gesunden Furcht kann auch sündige Angst werden, ja, wenn wir uns über Dinge zu viel Sorgen machen. Wenn wir über jede Bakterium, jede Kleinigkeit plötzlich Angst haben, Gemeinschaften vermeiden. Meine Nachbarin leider lässt sich nicht in die Gemeinde einladen. Warum? Ja, Corona ist irgendwie, ich weiß nicht, warum es hat so vielen Leuten so eine Angst ausgelöst, aber leider lässt sie sich nicht einladen, weil da einfach so eine sündige Angst ist vor Bakterien. Angst kann auch in die andere Richtung umschlagen, dass einige von Adrenalinkick zu Adrenalinkick leben. Ja, in der Welt sagt man auch lebensmüde. Kostbare Intimität, die Gott gut geschaffen hat, die schön ist, wird plötzlich missbraucht und kann zur geistlichen Selbstverletzung werden, zur geistlichen Selbstzerstörung. Wisst ihr, bei der Fleischeslust geht es wirklich um sündige Wünsche, um Gott entgegengerichtete Wünsche. Es geht um Begierden, die uns als Christen gefangen nehmen. Wisst ihr, dieser Schotz, die haben mich im Moment einfach gefangen genommen. Ja, ich war dann nicht mehr, ich konnte nicht mehr klare Gedanken im Gebet irgendwie sortiert in einer logischen Reihenfolge äußern. Es hat mich einfach in dem Moment gefangen genommen. Und Satan weiß genau das. Satan kennt unser Fleisch, er kennt unsere Begierden, er kennt unsere Lüste und er missbraucht das. Er gebraucht die Welt auf verschiedenste Weisen, um unser sündiges Fleisch anzuregen. Aber ich möchte auch hier dennoch euch sagen, dass wir nicht immer mit dem Finger jetzt in die Welt zeigen dürfen und sagen sollen, ja komm, die Welt ist schuld, was soll ich schon dagegen tun? Römer 13, 14 zum Beispiel, da warnt uns Gott sehr eindringlich, unser Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden zu pflegen. Ich denke, ich muss hier keine Beispiele bringen. Wir wissen, wann wir zu weit gehen. Wir wissen, wann ein Video oder was auch immer zu weit geht, um unser Fleisch bis zur Begierde zu pflegen. Wenn man eine Pflanze zum Beispiel nicht pflegt, ja, sie nicht gießt, sie nicht immer umpflanzt in größere Töpfe, wenn man sie nicht düngt, wie auch immer, sie geht irgendwann ein. Sie trägt schon gar nicht Früchte und unser Fleisch funktioniert genauso. Wenn wir unser Fleisch nicht füttern und wir füttern unser Fleisch, ich meine unsere sündige Natur, mit Sünde. Wenn wir unser sündiges Fleisch mit Sünde nicht füttern, so trägt es auch keine Früchte. Aber nicht nur, wenn wir unser Fleisch nicht pflegen, sondern erinnert euch an eure Waage. Es gibt so eine, ich sag mal, als zweite Waage in Galater 5, 16, da schreibt Paulus, dass die Gemeinde in Geist wandeln soll. Wozu? Damit sie die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wir sind vor, ich glaube, 3 Jahren oder so durch Galater durchgegangen, war schon so unser Standardvers, ja, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Warum? Weil der Geist, das Wandeln im Geist, das Fleisch verdrängt. Und im Geist zu leben, ganz kurz, praktisch, ich erinnere an die 3 Gs. Du willst im Geist wandeln, dann wandel im Wort Gottes, wandel im Gebet, in Gemeinschaft. Ich würde noch Nachsinnen hinzufügen, ja, denk darüber nach, wo du gefangen wirst. Ich habe nach diesen Shots nachgedacht, gesagt, okay, nee, nie wieder. Falls ich dann doch nochmal beten muss, wer weiß. Oder andere Situationen, ja, manchmal muss man Grenzen ziehen. Wenn ich merke, okay, meine Frau wird plötzlich zu meinem Feind, weil ich Schach spiele, dann sollte ich das vielleicht lassen. Wenn ich merke, mein Videospiel nimmt mich zu sehr ein, dann lasse ich das vielleicht. Wenn ich merke, meine Ausbildung wird mir zu viel, dann lasse ich sie vielleicht. Aber zu Beispielen später. Und ein anderes G, was ich auch noch hinzufügen würde, ganz kurz, wäre Gesang. Max Hickel hat das mal erwähnt. Er hat gesagt, die 4 Gs, Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft und Gesang. Ich weiß nicht, wie viele von euch zu Hause Lieder singen. Ich lese gerade die ganze Bibel zum Thema Musik und ich habe ganz, ganz viele Klebchen. Also die ganze Bibel ist voll mit Musik und von Menschen, die singen. Ich will euch einfach ermutigen, zu Hause zu singen und über die Texte nachzudenken und dadurch im Geist zu wandeln. Kommen wir zur zweiten Kraft, über die Johannes spricht, zur Augenlust. Johannes spricht über die Augenlust und während die Fleischeslust gerade mehr um niedere Triebe ging, So ist die Augenlust auf einer anderen Ebene, ja, eine Ebene höher oder auch tiefer, je nachdem, aus welcher Perspektive man schauen will. Unser Fleisch ist oft sehr, sehr schnell zufriedengestellt, sehr, sehr schnell befriedigt. Aber unsere Augen irgendwie nicht. Unsere Augen, sie können gucken und sehen sich nicht satt. Augen sind der Zugang zu unserem Verstand, zu unserem Denken, zu unserem Intellekt. Augenlust beschreibt dieses Gefangenwerden von irgendwelchen äußerlichen Dingen, von einem äußeren Erscheinungsbild, ohne wirklich diesen wahren Wert eines Objekts zu sehen. Davon spricht Augenlust. Bei der Augenlust erkennt man nicht, dass das, was wir gerade anschauen, was wir begehren, was wir haben wollen, eigentlich ziemlich leer ist, eigentlich gar keinen Wert hat, eigentlich komplett sinnlos ist. Wir erkennen nicht mal, dass hinter diesem Ding eine tödliche Gefahr steht. Augenlust kann auch als die Lust des Neides oder auch als Habsucht definiert werden. Das Sehen von Dingen ruft in uns hervor, ich will das haben, ich brauche das. Etwas anzuschauen kann zu einem bösen Verlangen führen. Es kann zu einer Sünde im Verstand führen, was vielleicht mit einem Blick begonnen hat, kann plötzlich zu bösen Fantasien führen, zu bösen Gedanken und vielleicht manchmal sogar zu Handlungen. Und Satan weiß genau das, dass er uns mit unseren Augen sehr gut einfangen kann. Satan gebraucht unsere Augen, um sie auf Dinge zu lenken, die sündig sind, um sie auf Dinge zu lenken, die uns von Gott weglenken, um sie auf Dinge zu lenken, die weltlich sind, statt geistlich. Und unsere Augen können auch unser eigenes Spiegelbild meinen. Also, dass wir unser eigenes Spiegelbild sehen und in diesem Spiegelbild vielleicht zu sehr zu sündig verliebt sind. Die Anwendung sollte hier nicht sein, dass wir irgendwie unsere Augen schließen und blind durch die Welt laufen gehen. Es gibt vieles, was wir uns anschauen dürfen. Die ganze Schöpfung, alles, was um uns herum ist, dürfen wir mit unseren Augen genießen. Dafür hat Gott es gemacht, damit wir es bestaunen können, damit wir Gott anbeten können. Aber wir müssen darauf achten, was wir unsere Augen sehen lassen. Unsere Augen sind ein Einfallstor, ja, sind ein Tor, ein Zugang zu uns, zu unserem Inneren, auch zu unserem Fleisch. Viele Fleischeslust beginnt oft damit, auch dass wir etwas sehen, dass es durch die Augen zu unserem Fleisch hineindringt. Wir müssen uns dem einfach bewusst sein, dass vor unseren Augen Dinge sind, die uns zur Sünde werden können. Wir kommen später zur Anwendung von diesen drei Punkten, aber lass uns nochmal die letzte, dritte Kraft anschauen, die Johannes hier anspricht, den Hochmut des Lebens. Der Hochmut des Lebens. Wovor warnt uns Gott hier? Vor welcher Strategie des Satans? Martin Lloyd-Jones beschreibt den Hochmut des Lebens als die schlimmste dieser drei genannten Mittel. Während Fleischeslust, Augenlust noch irgendwie sowas Persönliches mit uns zu tun haben und irgendwie so einen Umweg über uns machen müssen zu Christus, erst muss das durch die Augen zum Herzen, dann richtet es sich gegen Christus, so ist Hochmut des Lebens etwas, wo wir uns direkt gegen Christus wenden. Warum? Weil wir uns beim Hochmut des Lebens auf einen Thron setzen, direkt, der eigentlich Gott gehört. Wir nehmen Gott seinen Thron weg. Wir stoßen ihn, unseren König, herunter. Der Hochmut des Lebens meint ein ehrgeiziges Verlangen nach Rang, nach Ruhm, nach Macht. Hochmut des Lebens ist ein unheiliges Bestreben, sich irgendwie selbst darzustellen, sich irgendwie selbst zu verherrlichen. Der Hochmut des Lebens verachtet alle anderen Menschen, ja, weil man sich über sie erhöht. Man schaut auf Menschen herunter. Man fängt an, weil man ja sich auf den Thron gesetzt hat, irgendwie auf Gott herunterzuschauen. Und man fängt an, nur sich selbst zu lieben. Hochmut des Lebens ist eine blinde Eigenliebe, ein eigensinniges Selbstvertrauen. Und es ist ein Blenden anderer Menschen mit einer nicht existenten Wichtigkeit. Ja, man stellt sich irgendwie heraus, dass man irgendwas hat, was überhaupt nicht da ist. Der Hochmut des Lebens ist stolz auf oder prahlt zum Beispiel von der eigenen Herkunft, von einem besonderen Namen oder einem besonderen Blut in den Adern. Es prahlt von einem sozialen und gesellschaftlichen Status, von einem besonderen Beruf, einer besonderen Ausbildung oder einer besonderen Ausbildungsstätte. Es prahlt von Menschen, die wir kennen. Es prahlt vielleicht vom eigenen Ehepartner, von den eigenen Kindern, die ja so gut sind. Es prahlt vielleicht von den eigenen Eltern oder von anderen Bekannten, Verwandten. Es prahlt vom eigenen Besitz, vom eigenen Haus, vom eigenen Auto, von irgendwelcher teurer Kleidung, Schuhe, Tasche. Es prahlt von der neuesten technischen Ausstattung, die wir nur deswegen kaufen, weil es gesehen wird. Ja, selbst Kopfhörer sind heutzutage schon wie so eine Art Statussymbol geworden. Die Hochmut des Lebens prahlt auch von sportlichen Leistungen, von einem schönen Körper, von einem eitlen Blick ins Spiegel, wo man sich selbst bewundert. Es prahlt von einem besonderen Wissen, einer Intelligenz, einem intellektuellen Fähigkeiten. Es prahlt von Talenten, Hobbys, also man kann die Liste weit setzen. Die Menschen sind sehr kreativ darin, sich in irgendwelchen Dingen über jemanden drüber zu stellen. Und was führt dieses Drüberstellen? Zu was führt es? Es führt oft dazu, dass wir zum Beispiel anfangen zu lügen oder unehrlich zu sein. Ich musste zum Beispiel an irgendwelche Bewerbungsunterlagen denken, wo man plötzlich anfängt, seine Realität irgendwie aufzupolieren, um irgendwie besser auszusehen. Es kann auch Social Media sein. Ja, es muss nicht, aber es kann dazu verleiten, dass man sein persönliches Leben irgendwie aufpoliert durch ausgewählte, perfekte Momente, die man zeigt. Man fängt an, sich zu vergleichen. Auch jetzt hat der sowas Schönes, ich muss mindestens noch schöner sein, einen noch schöneren Urlaubsort oder noch schöneres Bild schießen. Hochmut führt auch manchmal zu Schulden, wenn man anfängt, sich irgendwelche Dinge zu kaufen, die man vielleicht eigentlich gar nicht kaufen sollte. Brauche ich das wirklich? Sollte ich nicht vielleicht was Kleineres nehmen? Und doch führt es uns oft dazu, dass wir uns für irgendwelche Dinge, die wir nicht brauchen, verschulden. Die zweite Anwendung für heute: Missbrauche nicht die Welt. Missbrauche nicht die Welt. Anwendung kam immer wieder durch, bei der Fleischlust, Augenlust, beim Hochmut. Hoffentlich habt ihr für euch schon gesehen, okay, da und da habe ich Probleme damit, da und da lebe ich nach dem Fleisch, nach meiner Augenlust, da bin ich vielleicht hochmütig. Aber Vers 16 verbietet uns zum Beispiel jetzt nicht, auf einmal lecker zu essen. Es verbietet uns nicht, irgendwas Leckeres zu trinken. Es verbietet uns nicht, zu schlafen oder einen schönen Urlaub zu fahren. Vers 16 verbietet uns kein Auto, kein Haus oder irgendwas. Vers 16 verbietet uns auch nicht, die Augen zu öffnen, die Schöpfung zu bewundern. Es verbietet uns auch nicht, irgendwie vielleicht eine Serie oder doch einen guten Film zu schauen. Es verbietet uns auch nicht, irgendwie uns ordentlich zu kleiden, einen interessanten Beruf oder Ausbildung zu besitzen. Gott gibt uns wirklich viele, viele schöne Güter. Und wir dürfen sie auch alle benutzen in einem gesunden Rahmen. Wir dürfen sie genießen. Aber wovor die Bibel uns hier warnt, wovor Gott uns warnt, ist, dass wir uns des Missbrauchs an diesen Gütern schuldig machen. Wir dürfen unseren Hunger, unseren Durst, unseren Schlaf, unser Blickfeld, unsere Besitztümer nicht missbrauchen. Denn all dieser Missbrauch, er kommt nicht von unserem Vater. Dieses ganze System, das diesen Missbrauch hervorruft, das ist nicht etwas, was Gott führt. Das ist nichts, womit du Gott irgendwie dienen kannst. Du kannst Gott mit Füllerei nicht dienen. Du kannst Gott nicht mit Hochmut oder mit Augenlust dienen. Das sind alles Kennzeichen von Liebe zur Welt. Alles Wege, die der Satan, dieses System gebraucht, um dich irgendwie einzufangen. Leben wir nach diesen Dingen, nach unseren Augen, nach unserem Fleisch und so weiter, dann trennt es uns von Gott, wie wir in Vers 15 gesehen haben. Und die Grenze für unseren Besitz, unser Fleisch, unsere Augen, da müssen wir persönlich, und deswegen Wandel im Geist, auch unbedingt nachsinnen, würde ich gerne noch hinzufügen. Wir müssen einfach Zeit damit verbringen, wirklich unser Leben zu hinterfragen. Vielleicht unser Auto zu hinterfragen, unser Computer, unser Handy. Brauche ich dieses Handy? Einige arbeiten, einige bekommen es von den Eltern. Muss ich meinen Eltern das antun, so einen Wunsch zu äußern? Brauche ich jetzt dieses Computerspiel? Brauche ich dies oder jenes wirklich? Diese Kleidung, diesen Status, dieses Symbol? Die Anwendung ist für dich persönlich zu Hause eine Hausaufgabe, wirklich einfach mal dein Leben durchzugehen, nachzudenken. Und die Grenze ist, die du für dich festlegst, ob du es jetzt missbrauchst oder nicht, ist, ob es dich von Gott trennt. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben persönlich gesehen, dass mich Ausbildung, dass mein Studium, meine Arbeit mich anfangs sehr stark von Gott weggezogen haben. Ja, ich bin in so eine Welt gekommen, die einem von Karriere und sonstigen Dingen verspricht. Ja, meine erste Vorlesung kommt der Professor rein und sagt, ihr werdet alle Millionäre. Und dieses System und alle freuen sich. Ja, und ich sitze da irgendwie mit drin, schwimme mit. Was jetzt nicht heißt, okay, ich habe erkannt, okay, hier ist eine Liebe zur Welt, von der ich betroffen bin. Aber es heißt nicht, dass du dich von deinem Ding plötzlich trennen musst. Wenn du erkennst, okay, ich verbringe zu viel Zeit mit meinem Haus, mit der Renovierung, ich verbringe vielleicht zu viel Zeit mit meinem Auto, zu viel Zeit an meinem Computer oder an meinem Klavier, was weiß ich, was auch immer dich vielleicht gerade von Gott abhält. Das heißt nicht, dass du dich von diesen Dingen trennen musst. Johannes lehrt uns, mit dieser Welt, mit diesen Dingen, die wir in unserem Leben haben, umzugehen. Das heißt, was du vielleicht ändern musst, ist deine Beziehung zu den Sachen. In meinem Fall war es eine andere Beziehung zum Studium und zur Arbeit zu entwickeln, die Gott wohlgefällig ist, die mich eben nicht von Gott entfernt, sondern vielmehr zu Gott hinzieht. Und du musst in deinem Leben, bei deinen Dingen, die dich gerade von Gott trennen, einfach prüfen, trennt es mich von Gott? Wenn ja, okay, was mache ich? Kann ich eine andere Beziehung zu dieser Sache aufbauen? Es können ja auch Freunde sein, die dich von Gott abhalten. Sollte ich mich vielleicht von den Freunden trennen? Oder kann ich vielleicht noch das Evangelium verkündigen und vielleicht muss dann später die Trennung folgen? Manchmal gibt es Dinge, von denen sollte man sich einfach direkt trennen, einfach direkt sagen, okay, nee, das brauche ich nicht. Johannes will uns hier nicht sagen, du musst dich jetzt hier von der Welt abkapseln, irgendwo in die Wüste gehen, in eine Höhle und einfach niemand fässt dich an. Du musst eine richtige Beziehung zu den Dingen pflegen, so dass sie dich eben nicht von Gott trennen, so dass sie mehr Liebe zu Gott auf dieser Waage draufpacken. Und wir kommen zum letzten Punkt der Predigt. Vers 17. Der dritte Punkt lautet, die Liebe zur Welt führt nicht zum Vater. Die Liebe zur Welt führt nicht zum Vater. Wir haben sehen dürfen, dass erstens die Welt, die Liebe zur Welt, uns vom Vater trennt. Und wir haben auch zweitens gesehen, dass alles, was in dieser Welt ist, all diese Mechanismen, diese Ordnung, diese Strukturen, dass sie auch nicht vom Gott sind. Ja, diese Strukturen aus Vers 16, sie kennzeichnen nicht einen Christen, sie kennzeichnen nicht die Liebe zu Gott, sie kennzeichnen die Liebe zur Welt. Und drittens wollen wir jetzt sehen, dass diese Welt und die Liebe zur Welt auch nicht zum Vater führt. Lesen wir Vers 17. Gott sagt, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Johannes stellt uns die Realität ganz klar vor Augen, in der wir leben. Die Realität ist, dass die Welt trotz aller ihrer Versprechungen, trotz aller ihrer Verlockungen, ein System ist, das vergeht. Diese Welt, das System von Satan geführt, das hat ein Ablaufdatum. Dieses System löst sich Stück für Stück auf und wird untergehen. Und mit diesem System werden auch alle ihre Liebhaber untergehen. Ein Anhänger der Welt zu sein, endet für jeden tödlich. Wer in der Welt hängt, wird mit ihr gemeinsam vergehen. Und das ist Satans Ziel. Er ist ein Menschenmörder, er möchte, dass Menschen mit der Welt vergehen. Und deswegen tut er alles, um dich irgendwie abzulenken von der Liebe zum Vater. Um deine Augen, dein Fleisch, dein Hochmut, dein Stolz, deine Prahlerei auf diese Welt zu fokussieren. Und dieser erste Teil des Verses, es hat eine fatale Botschaft für Ungläubige. Aber wir dürfen nicht vergessen, Johannes, er schreibt hier gerade an die Gemeinde, an Gläubige. Johannes, er schreibt hier nicht an Menschen, die dem Untergang geweiht sind, die auf dem Weg zum Verderben sind. Warum schreibt er den Menschen diese Information, wenn sie doch gar nicht betrifft? Wisst ihr, mich hat dieser Vers am Ende sehr getröstet. Warum? Johannes sagt uns, es wird einen Tag geben, an dem dieses System nicht mehr da sein wird. Es wird einen Tag geben, da wird der Christ, der gerade in diesem System leidet, der traurig ist zu Hause, der kämpft, der einfach, dem die Energie fehlt, weil er überall verspottet und angespuckt wird, dieses System, was Christus gekreuzigt hat, es wird vergehen. Es wird einen Tag geben, da werden wir diesem System, was Christus kreuzigt, und da Christus gekreuzigt, also da der Tag Vergangenheit ist, Christus gerade nicht hier ist, sind Christen, auch wenn wir es hier nicht merken, aber die Zielscheibe. Es gibt Länder, da werden unsere Geschwister verfolgt. Wir sind die Zielscheibe dieser Welt. Aber es wird einen Tag geben, da werden wir dieser Welt nicht mehr ausgesetzt sein. Es wird einen Tag geben, da werden wir auch keine sündigen Lüste und Begierde mehr empfinden. Es wird einen Tag geben, da werden wir nicht mehr seufzen müssen, weil wir schon wieder gesündigt haben, weil wir schon wieder der Fleisch hingegeben haben, weil da schon wieder so eine Versuchung ist und wir sitzen und kämpfen gegen diese Versuchung an, dass sie nicht zu einer Sünde wird. Es wird einen Tag geben, da wird es all das nicht mehr geben. Und wie schön ist genau das zu wissen, ja, dass dieser geistliche Krieg, den wir hier in dieser Welt, in den Fängen der Welt führen, auf einem siegreichen Boden stattfindet. Was für ein Tag wird es in der Ewigkeit sein, ohne irgendwelche Lüste, ohne irgendetwas, was uns von der Liebe von Gott trennt. Wenn unser Herz nicht mehr eine Waage sein wird, sondern vollkommen erfüllt sein wird mit der Liebe zu Gott. In der Ewigkeit wird es nichts mehr geben, was uns von Gott trennt. Und das ist diese schöne Botschaft, die Johannes uns hier bringt, die Gott uns hier bringt, zu sagen, das ist ein System, das vergeht. Und das ermutigt und das tröstet. Und Johannes wirft unseren Blick auf die Ewigkeit weiter im Vers 17. Im zweiten Teil lesen wir, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist ein Kontrast, ja. Die Welt, ihre Lust, sie vergeht. Alles, was Gott entgegenwirkt, hat ein Ablaufdatum. Aber alles, was dem Willen Gottes untergeordnet ist, es bleibt. Und Johannes, er lenkt unsere Augen eben genau auf diesen Kontrast, genau auf diese Ewigkeit. Johannes sagt uns hier, Gott sagt uns hier nicht einfach, wir sollen unsere Augen schließen und warten, bis es vorbei ist, sondern er gibt uns Trost, er gibt uns Hoffnung, wir dürfen unsere Augen einfach woanders hinlenken, auf die Ewigkeit. Satan wirft uns schlechte Dinge vor, aber Gott lenkt unsere Augen auf die Ewigkeit, die uns einfach ermutigt zu wissen, irgendwann ist all dieser Kampf vorbei, irgendwann ist all diese Lust, alles ist irgendwann weg. Was heißt es nun, Gottes Willen zu tun? Gottes Willen zu tun heißt nicht immer alles zu 100% richtig zu machen. Hier im Praktischen. Gottes Willen zu tun heißt im Glaubensgehorsam zu wachsen. So sieht Gottes Wille gerade praktisch aus für uns, dass wir wachsen. Ein Christ im ersten Johannesbrief, so wie Johannes es hier schreibt, so wie wir es lesen, so wie wir es lernen, ist nicht jemand, der bereits perfekt ist. Ein Christ, er sündigt. Ein Christ, er tut nicht zu 100% den Willen Gottes. Aber ein Christ ist jemand, der auf dem Weg zu genau diesem Ziel ist, zu genau dieser Ewigkeit, wo er Gottes Willen nicht anders als erfüllen kann. Warum? Weil da wird keine Sünde sein, da wird keine Lust, keine irgendwas sein. Ein Christ ist auf dem Weg, nicht zu sündigen. Und man sieht das an einem Christen. Ja? Man erkennt einen Christen an dem, was er sein wird. Und was ein Christ sein wird, das sehen wir an seinem Wachstum. Man sieht diesen Wandel, diese Reise, diese Veränderung im Leben eines Menschen. Aber wo reist der Christ hin? Wir sehen es hier in die Ewigkeit. Und das können wir wirklich im Leben von Christen sehen. Aber wie sieht diese Reise aus? Wie sieht dieser Wachstum aus? Wie sieht dieser Glaubensgehorsam? Wie sieht es aus, im Willen Gottes zu leben? Wie können wir Gottes Willen tun? Wie können wir ihn überhaupt vorher erkennen, um zu wissen, was wir tun? Meine letzte Anwendung für dich heute und auch die Anwendung, mit der ich dann schließen möchte. Achte auf Gottes Botschaft für dich. Achte auf Gottes Botschaft für dich. Was hat Gott heute zu dir gesprochen? Was hat er dir während der Predigt vielleicht aufs Herz gelegt? Was hat Gott dir bei deinem letzten Bibellesen gesagt? Was bei deinem letzten Gebet, was bei deinem letzten Gespräch mit anderen Glaubensgeschwistern? Was hat Gott dich praktisch in irgendeiner letzten Lebenssituation gelehrt? Welche Gedanken hat Gott dir beim Nachsinnen eingegeben? Gott ist lebendig, er spricht, ja, der Löwe, so sagt es die Bibel, er brüllt, der Satan, er schreit, er will den Satan übertönen. Aber Gott spricht durch diesen Lärm ganz klar und deutlich zu seinen Kindern hindurch, besonders im stillen Kämmerlein. Aber was sagt dir dort Gott? Was sagt dir Gott, wenn du die Tür verschließt? Was flüstert dir Gott auf deine Ohren? Ich möchte, dass du auf das, was Gott dich lehrt, Acht gibst. Das, was du lernst, dass du es bewahrst. Und dass du auch danach lebst, dass du nicht nur irgendwie, du hast heute vielleicht was gehört oder auch letzten Gottesdienst und sagst, oh ja, das ist gut, das will ich machen, ich mach's morgen. Dass du sagst, heute. Wisst ihr, Vollkommenheit, Glaubensgehorsam, Wachstum, es erfordert Radikalität, es erfordert, dass du Disziplin hast und einfach sagst, okay, ich versuche jetzt zu kämpfen, ich versuche es zu ändern. Gott offenbart uns seinen Willen sehr klar und sehr deutlich in seinem Wort und er lässt uns nicht im Unwissenden. Mein Wunsch für dich und Gebet ist, dass du genau das, was du liest, was du lernst, auch beachtest, danach lebst und Gott auch vertraust. Er befähigt uns genau in diesen Dingen zu leben, nach diesen Dingen zu wandeln durch seinen Geist. Wir durften heute gewarnt werden vom Wort Gottes, die Welt nicht zu lieben. Wir haben gesehen, die Liebe, sie trennt vom Vater. Sie ist nicht vom Vater und sie führt im Ende auch nicht zum Vater. Diese Liebe zur Welt, sie führt nicht dazu, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Ja, alle leben ewig, wenn man es so sagen möchte. Aber die Frage ist, wo öffnen wir am Ende unsere Augen, wenn diese Welt vergangen ist? Ich möchte noch zum Schluss mit uns beten. Ihr dürft dazu gerne aufstehen. Vielleicht können wir auch noch ein Lied zusammen singen. Danke, himmlischer Vater, dass du so klar und deutlich zu deinen Kindern sprichst und ihnen ganz klar sagst, ja, dass wir einer Gefahr ausgesetzt sind, dass wir in einem Welt leben, die dir entgegengesetzt ist, Herr. Danke, dass du uns warnst und uns hilfst, Herr, in dieser Welt zurechtzukommen, die es uns ja so oft so schwer macht. Aber wir dürfen deine Kinder sein und wissen, dass du uns führst und lenkst, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe in uns ist, Herr, und sie auch diese Liebe zur Welt verdrängt, Herr. Ich bitte dich, dass wir jetzt jeder für sich im stillen Kämmerlein wirklich nachdenkt, Herr, wo wir die Welt lieben, Herr, wo wir Dinge in Hinwendung, Zeit, Eifer, Neugier und alles andere geben, obwohl sie dir gehören, wo wir zu viel Zeit investieren, statt sie dir zu geben, Herr, wo wir ja, wo uns Dinge gefangen nehmen, Herr. Ich bitte dich, dass wir auch den Strategien des Satans, dieses Systems, dieser Welt bewusst sind, Herr, dass wir uns diesem Einfallstor der Augen, unseres Fleisches, Herr, dem Hochmut des Lebens bewusst sind, Herr, und ganz genau darauf achten, wo wir von diesen Dingen gefangen werden. Hilf uns, wachsam, nüchtern durch diese Welt zu laufen, im Geist zu wandeln, Herr, stets im Gebet zu sein, Gedanken an dich, Herr, und einfach alles zu prüfen. Danke, dass du uns dabei hilfst, Herr, und wir wollen für dich leben, wir wollen wachsen. Und Herr, ich bitte dich auch für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die diese Welt lieben, die diese Liebe des Vaters überhaupt nicht in sich drin tragen, Herr. Ich bitte dich auch für sie, dass du auch ihre Augen öffnest, Herr, dass auch sie diese Strategien erkennen, dass sie gefangen sind durch ihr Fleisch, durch die Augen, durch den Hochmut, Herr. Ich bitte dich, dass du ihre Augen öffnest, Herr, für dieses System, in dem sie leben, dass sie sehen, dass sie im Grunde dem Satan dienen. Herr, ich bitte dich, dass du ja, sie erkennen lässt, Herr, wer du bist, dass du Gott bist, dass du ihr Schöpfer bist und dass du auch das ewige Leben in Jesus Christus in Person bist, Herr, dass du derjenige bist, der vergebungsbereit auf sie wartet, Herr, und du willst ihn vergeben, du willst sie reinigen, du willst sie heiligen, Herr, du willst ihnen weiße Gewänder anziehen. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass du diese Botschaft des Evangeliums bringst und wir wissen dürfen, dass wir deine Kinder sein können. Dass es Rettung und dass es auch eine Vergebung gibt, Herr, trotz unserer großen Schuld. Amen.